Ja, wünsche ich Ihnen erstmal einen sehr guten Tag heute und ich möchte Sie ganz gerne begrüßen zu unserer Ringvorlesung Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin und ich mache heute den Part der Molekulardiagnostik. Ich möchte Sie jetzt einfach mal so ein bisschen entführen in die unendlichen Weiten des menschlichen Genoms und ich fange einfach mal ganz simpel an, was man eigentlich so in der molekularen Diagnostik überhaupt untersuchen kann. Wenn man also ausgeht hier von so einer Zelle, befindet sich bekanntermaßen dort drin der Zellkern, dort die Erbsubstanz und auf der Erbsubstanz gibt es Variationen, ganz simpel gesprochen. Ganz klassisch, das Ganze kann auch abgelesen werden, das heißt, wir haben so etwas wie eine Genaktivität und daraus resultiert bei der Transkription die sogenannte mRNA, die ich dann natürlich auch untersuchen kann. Die Gesamtheit aller Transkripte nennt man dann zum Beispiel das Transkriptom, was man ebenfalls analysieren kann. Das Ganze wird dann weitergereicht zu den Ribosomen, hier mal angedeutet. Es wird abgelesen und es werden die Proteine erstellt. Das heißt also, dann wäre ich hier im Bereich der Proteomics oder auch der Proteomanalyse. Das Ganze bleibt nicht unverändert, sodass ich also auch noch eine ganze Reihe an Metaboliten dann bekommen kann und dieses wäre dann das sogenannte Metabolom. Ja, wie hat alles mal angefangen? Wenn man mal von Herrn Mendel und seinen Erbsen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, mal absieht, waren es insbesondere diese Dame, das wissen die wenigsten, und diese drei Herren, insbesondere diese beiden Herren, nämlich Watson und Crick, sind halt eben die, die man auch aus den Schulbüchern kennt. Was man weniger weiß, ist Frau Franklin und Herr Wilkins, die nämlich durch ihre mathematischen Modelle diese auch dazu beigetragen haben, diese DNA-Doppelhelix-Struktur, die diese beiden damals noch sehr jungen Herren hier mit diesen Spielzeugen erstellt haben, sodass man also dann tatsächlich mit Hilfe dieses Kalottenmodells, sieht so ein bisschen aus wie Fischertechnik oder ähnliches, die tatsächlich dann auch hergegangen sind und diese räumliche Struktur der DNA ermittelt haben. Dazu gab es dann 1962 den Nobelpreis. Dann hat es allerdings bis zum Jahr 2000 gedauert, bis sich diese beiden Herren hier wahnsinnig gefreut haben. Das waren nämlich Venter und Collins. Während also jetzt über Jahrzehnte an Wissenschaftler auf dem ganzen Planeten versucht haben, nicht nur versucht haben, sondern das auch getan haben, diese 3,2 Milliarden Basenpaare des Menschen zu entschlüsseln, sind diese beiden Herren dann hergegangen und gesagt, das dauert uns alles viel zu lange, wir machen jetzt sogenannte Shotgun-Sequenzierung und die haben also dann eine Firma gegründet und haben dann innerhalb von wenigen Monaten das menschliche Genom zu 99,9% dann endgültig entschlüsselt. Wie Sie hier schon sehen, die waren dann auch im Weißen Haus und vielleicht kennt der eine oder andere diesen Herrn noch, das ist nämlich der amerikanische Präsident, Herr Clinton. Und zu der Zeit war es also auch so, das war ja jetzt auch eine private Firma, dass es gar nicht so klar war, dass also jetzt das menschliche Genom unter Umständen Eigentum dieser Firma wird. Und das heißt, dieser amerikanische Präsident hat sich also hingestellt und hat gesagt, nein, das geht so nicht. Das sind so wichtige Daten, die tatsächlich dann auch der ganzen Menschheit zur Verfügung gestellt werden müssen. Deshalb gab es dann dieses Plädoyer, Today we pledge to lead a global effort to make the raw data from DNA sequencing available to scientists everywhere to benefit people everywhere. Das heißt also, wenn ich heute eine Analyse machen würde und ich würde dann Datenbanken benutzen, müsste ich wahrscheinlich jedes Mal zahlen oder würde Lizenzen zahlen müssen und so ist meine Arbeit auch deutlich einfacher. Das heißt also, ich kann dann in diese öffentlichen Datenbanken gehen und diese Analysen machen, Design machen, was man sonst noch so als molekularer Routineanalyst so tut. Fangen wir hier mal auch mal wieder ganz einfach an. Paradise Lost, nicht so unterschiedlich, wie wir es alle ganz gerne hätten. Das heißt also, das, denke ich mal, kennen Sie alle selber, dass wir also hier zu unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, auf DNA-Ebene 99% etwa Homologie haben, also Gleichheit haben des Genoms. Hier einer der Klassiker der Genetik, Drosophila melanogaster. Das heißt also, das ist so eine kleine Fruchtfliege, wo man also auch sehr viel über die klassische Genetik erfahren hat. Das gleiche gilt auch hier für diesen kleinen Nematoden, Cenorhabditis elegans. Das heißt, hier haben wir 61% Homologie immerhin noch zum menschlichen Proteom und hier haben wir etwa noch 46% Homologie zum menschlichen Proteom, also doch gar nicht so unterschiedlich. Jetzt sind wir in der molekularen Routinediagnostik unterwegs und da hat man natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausgangsmaterialien. Das heißt also, wo man molekulare Diagnostik mit betreiben kann. Das fängt natürlich an bei Vollblut, Plasma, Serum, Buffycode, aber auch Knochenmark, Punktate, Lymphozyten, aber auch Zellkulturen, Gewebe, das wäre vor allen Dingen in der Pathologie, forensische Proben in der Rechtsmedizin oder auch sowas wie Zerebrospinalflüssigkeiten. Ein bisschen weniger gut geeignet sind getrocknete Materialien, auch da ist man meistens eher in der Forensik. Und das, was wir im Labor überhaupt nicht gerne sehen, ist Heparinblut, was wir hin und wieder auch immer noch mal eingeschickt bekommen, anstelle zum Beispiel von ELTA Vollblut. Das wäre also so unsere Lieblingsprobe. Zu Beginn, wenn man molekulare Diagnostik auf DNA-Ebene oder auch auf RNA-Ebene machen möchte, steht die DNA- oder auch RNA-Isolation. Das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen. Das ist nämlich eine Aufreinigung über so ein Säulensystem. Das heißt, ich habe hier eine Ausgangsprobe, eine lysierte Ausgangsprobe. Und das Geheimnis ist eigentlich hier diese kleine Gaze. Das heißt, Sie kennen das vielleicht aus Schulzeiten, hat man Gewebe lysiert, ist mit so einem Glasstab reingegangen, dann hat er durchgerührt, hat da so seltsame Fäden rausgezogen und das Ganze war halt eben auch die DNA. Wenn man in der Routine unterwegs ist, ist das ein bisschen umständlich, zumeist hat man auch dann nicht solche Mengen an Ausgangsmaterialien. Deshalb sind wir also froh, dass man also solche, wie ich gleich zeige, auch automatisierte Möglichkeiten hat, Nukleinsäuren zu isolieren. Aber wie gesagt, das Geheimnis ist hier eine silikabeschichtete Membran. Das heißt, hier wird eine lysierte Probe hineingegeben und dann wird abzentrifugiert und dann bleibt also hier in ethanolhaltigen Flüssigkeiten bleibt hier die DNA oder auch RNA drauf haften. Dann wird mehrfach gewaschen, alles immer mit Zentrifugation und ganz zum Schluss wird hier eine wässrige Lösung, das sind meistens, das ist also, kann wirklich H2O sein, also reines Wasser oder ein bisschen Puffer mit drin zur Stabilisierung der DNA und dann wird abzentrifugiert und zack, im Anschluss hat man die entsprechende DNA-Probe, die man dann weiter analysieren kann. Dann gibt es die Möglichkeit, das über sogenannte Magnetic Beads zu machen, das sind ganz kleine paramagnetische Partikelchen, die also im magnetischen Feld dann zu einer Seite hingezogen werden können. Das sieht man also hier an so einem Magneten. Das heißt, an diese kleinen Partikelchen bindet dann die Nukleinsäure. Man kann auch solche Sonnen nehmen. Das ist jetzt vor allen Dingen, was ich später noch zeigen werde, fürs Next Generation Sequencing. Also eine Methode, wo man ganze Genome oder Teile von Genomen analysieren kann, werden also auch solche Sonnen benutzt. Das vielleicht mal so im Hinterkopf behalten. Aber die Methode ist eigentlich immer wieder die gleiche. Über diesen Magneten können die also hier festgehalten werden. Es wird dann mehrfach gewaschen und am Ende hat man dann auch die reine Nukleinsäure. Das Ganze kann man automatisieren, wie hier zum Beispiel auf so einem etwas älteren Tecan-Roboter. Das heißt, hier sind die Proben platziert. Das hier ist ein Magnetseparator, wo also dann also auch die Proben hineinpipettiert werden, hier über diesen Arm. Hier sind die ganzen Reagenzien, hier Pipettenspitzen und hier hinten werden dann die fertigen Proben hinpipettiert. So etwas hat hier auf so einem Roboter etwa um die 2 Stunden gedauert und derzeit benutzen wir hier so einen kleinen Vollautomaten, der kann 16 Proben innerhalb von 20 Minuten abarbeiten. Das Geheimnis ist, dass man solche kleinen fertigen Kartuschen hat, wo also hier ein Lysepuffer vorgelegt ist, hier die ganzen Waschpuffer und dann am Ende auch hier dieser Vollautomat in diese Kartuschen hineingeht, mit Hilfe dieses sogenannten Plangas, der dann die Proben festhält und dann diese magnetischen Beads hier auch dann in diese einzelnen Kavitäten hinüber transportiert. Auch hier am Ende hat man dann relativ zügig innerhalb von 20 Minuten seine fertige Nukleinsäure. Ein PCR-Labor ist insofern immer ein bisschen was Besonderes. Vielleicht war der eine oder andere schon mal in Forschungslaboren, wo sowas hier, das kenne ich aus meiner Vergangenheit auch, man also viele dieser Dinge, die hier in verschiedenen Laboren vonstatten gehen müssen, zum Beispiel in einem akkreditierten Labor, hat man da gerne auch mal zusammen gemacht. Was man hier eigentlich verhindern möchte, ist Kontamination. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man verschiedene Labore hat und am besten auch genau in diese Richtung. Das werde ich mal kurz einmal durchgehen. Also hier ist der Probeneingang. Hier im ersten Labor werden die Nukleinsäuren isoliert. Die gehen dann in das sogenannte PCR-Labor. Wir haben noch ein viertes Labor. Das, was hier also Mastermix-Ansatz genannt wird, haben wir nochmal ein extra Labor. Da werden also ausschließlich die Reagenzien gelagert. Und es kommt dann hier in diesem zweiten Raum, kommt es dann zum Zusammenfügen der eigentlichen isolierten DNA und der PCR-Reagenzien. So, das heißt, hier in diesem Raum soll auch niemals also ein kleines fertiges Röhrchen geöffnet werden, sondern das passiert tatsächlich dann im Raum 3, im Detektionsraum. Das heißt also, hier stehen die PCR-Maschinen oder auch Realtime-PCR-Maschinen und hier stehen dann zum Beispiel Sequencer, Next-Generation-Sequencer oder alles auch, auch ganz normale Gel-Apparaturen. Gut, damit fing alles mal an. Das ist Herr Mallis, der die Polymerase-Kettenreaktion erfunden hat. Man muss dazu sagen, dass dieser damals noch junge Herr, hier schon ein bisschen angegraut, begeisterter Surfer und auch Autor dieses Büchleins, ist jemand, der unter Kritik stand. Was heißt also, er hat also hier diese Polymerase-Kettenreaktion, ich sag mal, erfunden. Und was ihnen seine Kritiker gesagt haben, war, das ist so einfach, das kann überhaupt nicht funktionieren. Wie wir heute alle wissen, ist das also hier, das ist mittlerweile auch im Schulunterricht, vielleicht hier nochmal einfach so zur Rekapitulation, eine sehr einfache Methode. Der eigentliche Trick ist eine thermostabile DNA-Polymerase, die also in der Lage ist, aus einem Strenge zwei zu machen. Das heißt also, Ausgangsmaterial wäre hier zum Beispiel DNA, dann wird denaturiert bei 95 Grad, das passiert in diesen PCR-Maschinen. Ich habe also zwei Stränge. Hier, das ist die Annealing-Temperatur, wo so kleine Sonnen hier andocken. Das Ganze wird dann hier, diese Stränge werden halt eben verlängert. Und bei 72 Grad, wie gesagt, Temperaturoptimum der Polymerase. Und am Ende so eines Zykluses habe ich dann aus einer zwei gemacht. Wenn ich das jetzt mehrfach wiederhole, habe ich hinterher Millionen und Abermillionen bis hin zu Milliarden von Kopien. Da kann man sich auch gut vorstellen, dass das Sinn macht, solche Proben nicht aufzumachen oder so Worst-Case-mäßig hinfallen lassen, drauftreten, voll panisch ins ganze Labor laufen und danach kann man das ganze Labor in Autoklaven stecken, sage ich jetzt mal bösartig. Nein, da muss man also dann wirklich dekontaminieren, wenn sowas mal passiert. Toi, 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 bis zum heutigen Tag habe ich sowas in Routinelabor ist noch nicht erlebt. Im einfachsten Fall ist es so, dass man dann, wenn man so eine PCR gemacht hat, hier in so ein Agarose-Gel geht. Hier wäre zum Beispiel eine DNA-Leiter und hier sieht man die entsprechenden Amplifikate. Das wäre so jetzt mal so der einfachste Fall. Das Ganze wird zum Beispiel auch verwendet, zum Beispiel zum Vaterschaftsnachweis. Das heißt, hier werden allerdings sogenannte repetitive Sequenzen genommen. Das sind also etwa 10 bis 150 Basenpaare polymorphe Strukturen. Das sind häufig auch Repeats. Das ist ein einfaches Beispiel, CA, CA, CA oder CAG, CAG und so weiter. Wo die also in der Gesamtbevölkerung in unterschiedlicher Länge auch vorkommen. Hier mal so ein älteres Polyacrylamidgel. Hier haben wir also die Mutter. Hier haben wir das Kind, was also fraglich ist, ob es nun Vater 1 oder Vater 2 ist. Und wenn man mal genau hinsieht, hier sieht man die Übereinstimmung zum Beispiel zur Mutter. Hier sieht man eine Übereinstimmung zu Vater 1, hier auch und hier auch nochmal. Und das heißt also, hier kann man also dann mit so einem relativ simplen Test halt eben auch einen Vaterschaftsnachweis machen. Solche Sachen laufen heute über die Kapillarsequenzer, aber das ist, wie soll man sagen, jetzt denke ich mal ein ganz nettes Foto, wo man das gut sehen kann. Dann gibt es die sogenannte Realtime-PCR, die sogenannte Echtzeit-PCR frei übersetzt. Hier geht es also darum, dass man also in Echtzeit gucken kann und die Reaktionskinetik dieser PCR aufzeichnet. Zeige ich gleich auch nochmal ein Bild zu. Das kann man entweder mit Sonnen machen oder aber wie hier im einfachsten Fall mit einem grünen Farbstoff, genannt Cyber Green. Da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Farbstoffen, die alle grün leuchten. Das heißt, es läuft hier wieder ganz normal eine PCR ab und hier dieser Farbstoff wird hier interkalar in die DNA lagert die sich ein. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel hier mit der entsprechenden Wellenlänge draufgehe, leuchtet das Ganze. So kann ich dann natürlich auch die Konzentrationen bestimmen oder halt eben auch überhaupt dieses Fragment nachweisen. Auch hier werden nochmal die PCR-Zyklen. Im einfachsten Fall erfolgt hinterher eine Schmelzkurvenanalyse, wo man den Schmelzpunkt dieses Amplifikates ermitteln kann. Wofür braucht man das? Hier habe ich mal so ein Beispiel mitgebracht, wie sie gerne hier auch in diesen Leitzyklern gemacht worden sind. Das heißt also, ich habe hier eine Mutationsprobe, wenn ich zum Beispiel Mutationen oder auch SNPs detektieren möchte, also Polymorphismen, habe ich also hier so eine Mutationsprobe, wo also jetzt hier zur Referenzsequenz die sie hier übereinstimmt. Und dann habe ich natürlich auch nochmal eine Wildtypprobe, sodass ich dann also zwei verschiedene Farblabels habe. Und wenn ich dann meine Schmelzkurvenanalyse mache, hier ist also die Fluoreszenzintensität, hier ist die Temperatur abgebildet, kann ich also jetzt, wenn ich jetzt einen Homozygot-Wildtyp habe, das ist diese grüne Linie, habe ich diese Schmelzkurve. Wenn ich die Homozygote-Mutante habe, dieses hier, diese schwarze Kurve. Und wenn ich Heterozygot habe, habe ich hier diese rote Kurve. Ich denke, das kann man eigentlich sehr schön sehen. Das wäre also eine ganz einfache Möglichkeit, eine Mutation oder so einen Polymorphismus nachzuweisen. Das Ganze kann man aber auch in der Virusdiagnostik benutzen. So machen wir das tatsächlich auch bei uns im Labor. Da hat man also hier so eine Realtime-PCR-Maschine. Hier kann man also mal reinsehen. Das sind solche 96er-Formate, so 96 Wellplatten kommen da rein. Und was benutzt man? Man benutzt, hier sehen Sie auch nochmal die Reaktionskinetik, hier die Leckphase, hier die exponentielle Phase, hier die Plateauphase. Hier ist die Signalintensität, das heißt, das Ganze läuft mit fluoreszenzmarkierten Sonnen, die also auch spezifisch sind für ein bestimmtes Virus. Hier in diesem Fall BKV. Und wir machen zum Beispiel bei uns in der Routine HIV, HBV, HCV, so Big Three, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann hier BKV, EBV, CMV, HSV1 und 2 und VZV für die Transplantationsstation. Und das für, die HIV-Ambulanz oder auch für die Hepatitis-Ambulanz. Der Trick ist, man hat definierte Mengen von Viruspartikelchen, die man dann hier über eine Verdünnungsreihe runterverdünnt hat, wie in der klinischen Chemie auch, erfolgt hier dann die Berechnung einer Kalibrationskurve. Und wenn man dann eine positive Probe hat, zeigt einem das Programm automatisch an, wie groß die Viruslast ist. Realtime-PCR kann man ebenfalls dazu benutzen. Das haben wir zum Beispiel mal gemacht für die Zytochrome, ZYP2D6. Die sind also für die Verstoffwechselung von zum Beispiel auch von Medikamenten wichtig. Das heißt, hier sind wir im Bereich der Pharmakogenetik. Da ist man also auch hier in der Lage, mit Hilfe dieser Realtime-PCR nachzuweisen, ob man eine Duplikation hat oder wie in diesem Fall Deletion. Das hat zur Folge, dass man zum Beispiel bestimmte Patienten Medikamente besser oder auch schlechter verstoffwechseln und man unter Umständen dann auch die entsprechende Medikation anpassen muss. Kommen wir also zuerst zu dem großen Bereich der Sequenzierung. Ich fange mal an mit etwas ganz Klassischem. Sequenzierung nach der Kettenabbruchmethode nach Sanger, werden die meisten von Ihnen auch noch kennen. Vielleicht hier nochmal zur Rekapitulation. Wenn ich also jetzt so ein PCR-Produkt habe als Beispiel und möchte das Ganze sequenzieren, kann man hier die PCR-Primer auch ebenfalls als Sequenzierprimer benutzen. Also diese kleinen Oligonukleotide. Und was dann passiert ist, dass ich hier ein Potpourri habe aus zum einen fluoreszenzmarkierten DNTPs, also G, A, T und C, und nicht fluoreszenzmarkierten. In dem Moment, wo diese Moleküle eingebaut werden oder eins dieser Moleküle eingebaut wird, kommt es zum Kettenabbruch. Und das ist ja eigentlich das große Geheimnis nach dieser Sanger-Sequenzierung. Schauen wir uns das mal an. Hier wird gleich ein G eingebaut, es kommt zum Kettenabbruch. Es kann aber auch sein, dass hier dieses G eingebaut wird und es wird dann halt eben um einen weitergelesen. Das passiert hier, GA wird normal eingebaut, hier das T eingebaut, das kommt dann erst zum Kettenabbruch und so weiter. Was dann zur Folge ist, ich bekomme dann Fragmente, die sich in einem Basenpaar immer unterscheiden. Ja, es wird also immer um eins länger. Und am Ende tragen sie dieses Fluoreszenzmolekül, was ich dann natürlich auch nachweisen kann. Das heißt, im einfachsten Fall hat man das früher auf solche Acrylamid-Gele gepackt und dann diese Elektrophorese gemacht und das Ganze aufgetrennt. Wir arbeiten mit solchen Genetic Analyzern und hier mal hineingeschaut. Das heißt, was man also früher an diesen Acrylamid-Gelen gemacht hat, wenn man mal genau hinguckt, hier sind so haarfeine, das ist schwer, manchmal ein bisschen schwer zu sehen, aber die sind wirklich ultra dünn. Das sind zum Beispiel hier 96 von diesen haarfeinen, hier sieht man das vielleicht auch ganz gut, haarfeine Kapillaren drin und die Elektrophorese erfolgt in diesen Kapillaren. Hier werden die Proben aufgenommen, hier unten stehen also dann die fertigen Sequenzierplatten. Es wird dann hier über eine Elektroinjektion die Proben hineingetransportiert und so wie in den klassischen alten Gelen ebenfalls aufgetrennt. Hier kommen die dann irgendwann hier am Detektionsfenster vorbei, da ist also so ein Laser hinter. Das Ganze wird aufgezeichnet und am Ende steht so eine Sequenz. Ich habe Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht aus unserer eigenen Routinediagnostik. Das ist eine Kooperation mit der Kinderrheumatologie und für die sequenzieren wir für die sogenannten Fiebersyndrome. Das bekannteste, kennen Sie wahrscheinlich auch, ist das familiäre Mittelmeerfieber. Da geht es also darum, das tritt vor allen Dingen bei kleinen Kindern auch auf, das ja nun auch eine genetische Erkrankung ist. Und hier sehen Sie zum Beispiel solche Fieberkurven und Sie hier sehen auch schon, oh, da gibt es aber irgendwie so ganz merkwürdige, unterschiedliche Fieberkurven und Sie ahnen schon was, da ja Gene dabei sind, sind das unterschiedliche Gene, die tatsächlich auch ähnliche Symptome verursachen, nämlich diese Fiebersyndrome. Sie sehen auch, das ist hohes Fieber, das ist also bei 40 Grad, das können Sie sich fast so vorstellen wie so ein Malariaanfall, also ziemlich heftig. Und das Ganze ist begleitet durch solche Hautrötungen. Und hier aufgetragen, hier das normale, familiäre Fiebersyndrom. Hier sehen Sie das TNF-Rezeptor-assoziierte Syndrom, Hyper-IgD-Syndrom. Und da gibt es hier bei den Kryopyrin-assoziierten periodischen Syndromen mehrere verschiedene Ausprägungen. Das Einfachste und das, was Sie vielleicht auch kennen, ist das familiäre Kälte-assoziierte Syndrom. Das heißt also, wenn Kinder zum Beispiel im Schnee spielen, kann es also sein, dass sie dann hinterher solche Hautrötungen haben. Das kann am ganzen Körper sein. Was auch nicht schön ist, ist, je nachdem, was für eine Erkrankung vorliegt, gibt es entsprechende Spätfolgen, nämlich die Amyloidose. Das heißt also gar nicht mal so ungefährlich. Und das Gute ist, wenn ich denn weiß, welches Gen dahinter steckt und welches Syndrom es jetzt nun tatsächlich ist, kann ich auch eine entsprechende Therapiewahl machen. Hier habe ich mal so ein Beispiel mitgebracht. Es ist nämlich dann häufig nicht nur eine Mutation, sondern es können viele Mutationen sein, wie hier zum Beispiel beim familiären Mittelmeerfieber. Insgesamt sind so an die knapp 300 Varianten bekannt. Darunter befinden sich viele Polymorphismen und 57 echte Mutationen. Das heißt also, das wäre zum Beispiel für ein echtes Mutationsscreening, wo man dann hinterher bei seiner Auswertesoftware sitzt und nach diesen Mutationen Ausschau hält. Man sieht auch hier, es gibt Hotspots, zum Beispiel in Exon 2, Exon 3 und hier die Klassiker und auch die Hauptmutationen liegen hier im Exon 10. Nichtsdestotrotz wird alles sequenziert, um halt eben auch ein möglichst vollständiges Bild zu bekommen. So sehe dann tatsächlich so eine Auswertung aus. Das sind jetzt Snapshots direkt, sage ich jetzt mal, aus dem Labor. Hier sehen wir zum Beispiel eine Mutation. Hier sind zur Orientierung, hier sind die entsprechenden Referenzsequenzen angegeben. Hier, das sind die orangenen. Und hier sieht man dann, dass also auch hier ist eine Mutation von A nach G gegeben hat. Da sehen Sie, hat man das hier auch noch, das hat eine Position im Gen, das hat dann auch noch eine sogenannte RS-Nummer, die diese Mutation bezeichnet und das ist jetzt tatsächlich ein Direktnachweis einer homozygoten klassischen M694V-Mutation. Hier nochmal das gleiche für eine andere Mutation, ein paar Basenpaare daneben Und Sie können sich also vorstellen, man muss dann also mit Hilfe so einer Software, die einem aber auch ein bisschen Hilfe gibt, hier zeigt sie nämlich an, wo Mutationen oder Polymorphismen sind. Das sind diese kleinen blauen Striche hier oben. Da können Sie also sehen, wo man genauer hingucken muss. Ich selbst schaue mir natürlich immer komplett die ganze Sequenz an, weil manchmal kann es auch sein, dass das hier nicht angezeigt wird. Jetzt komme ich zu dem großen Bereich des Next Generation Sequencing. Das heißt also, das haben wir gerade gesehen, das wäre also jetzt hier so das ganz klassische Sanger Sequencing. Da sind wir immerhin in der Lage, an die 100 Millionen Basen pro Tag abzuarbeiten. Also schon ganz ordentlich. Das heißt also, hier sind solche Stacker drin. Sehen also hier ist das Ganze auch mal voll. Das heißt, es sind so an die 20 Platten mal, also sind so an die 2000 Proben, die man da pro Tag ungefähr abarbeiten kann. Dann haben wir hier die erste Generation Next Generation Sequencing. Das sind also die Maschinen, die auch benutzt worden sind, um das menschliche Genom, vor allen Dingen hier, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Und ich möchte Ihnen jetzt mal einmal ein Beispiel für den Klassiker, das ist der sogenannte 4-5-4, den finden Sie in sehr vielen Publikationen auch wieder. Da sind die ersten Next Generation Sequencing Analysen mitgelaufen. Am Anfang steht wieder die DNA. Ich habe also jetzt ein Beispiel für die Entschlüsselung des Gesamtgenoms. Die müssen erstmal kleingeschnitten werden. Das heißt, das kann man zum einen machen über eine sogenannte Tagmentierung. Das heißt über Enzyme oder Fragmentierung oder physikalisch über Ultraschallbad. Dann wird ligiert, das heißt, wir kommen sogenannte Adaptersequenzen hier dran. Das Ganze kommt dann in eine sogenannte Emulsions-PCR, also all das, was Sie von der PCR schon wieder kennen, haben Sie dann auch an Reaktionskomponenten hier drin, aber hier wird Öl zugegeben. Und das heißt, Sie haben also dann hier so kleine magnetische Beads, wo hier diese Fängersequenzen, die komplementär sind zu denen, da werden die also gefangen. Das heißt, ich habe hier so ein Mikroreaktionsgefäß, wo dann die ganze Reaktion drin abläuft. Und im günstigsten Fall, der Trick ist also, die Konzentration vernünftig einzustellen, habe ich tatsächlich hier ein Molekül dann hier in so einer Mikrosphäre drin. Dann erfolge ich diese klonale Amplifikation, wie bei einer PCR. Da muss natürlich das ganze Öl wieder raus. Und man hat dann hier diese magnetischen Beads, die dann klonal diese Kopien dieses zu sequenzierenden Produktes angefangen haben. Diese Beads passen, man wird es kaum glauben, in eine Mikrotiterplatte, die 200.000 Kavitäten hat. Das heißt, diese kleinen Beads passen dann hier rein und in der Folge hat man dann hier eine Sequenzierreaktion, die dann gekoppelt ist, kennen Sie sicherlich auch, an Luciferase. Das heißt also, in dem Moment, wo hier ein Basenpaar eingebaut wird, leuchtet es hier. Das heißt, es wird eins nach dem anderen dazugegeben und man schaut sich dann an, in welchen diesen Kavitäten es leuchtet. So hat man zum Beispiel noch hier von Herrn Watson, jetzt schon deutlich angegrauter, beziehungsweise mit deutlich weniger Haaren, hat man dann die Doppelhelix entschlüsselt, das war Anno Domini 2007 und man hat mit diesen alten Geräten da immerhin noch 2 Monate für gebraucht, um sein ganzes Genom zu entschlüsseln. Wenn Sie Interesse haben, Sie finden das Watson-Genom auch bei NCBI und es ist also einer der Referenzsequenzen, die Watson uns allen zur Verfügung gestellt hat. Wir arbeiten mittlerweile mit Next Generation Sequencing und mittlerweile sind die ersten Analyzer Next Generation Sequencing auf den Markt gekommen im letzten Jahr. Das heißt also, wir haben da eine wahnsinnig schnelle Entwicklung der Technologie. Und was wir hier eigentlich ganz gut sehen, sind hier also verschiedene Größen an Analyzern. Wir selber arbeiten hier mit dem MiSeq. Die Humangenetiker haben hier zum Beispiel den etwas größeren, den 500er. Und hier ist man tatsächlich in der Lage, nur mal um eine Größenordnung zu machen, zu sagen, hier mit dem Kleinen können wir bis zu 15 Gigabasen machen. Das sind 25 Millionen Einzelsequenzierungen. Bei dem Großen oder etwas Größeren, der hier in Normalgenetik steht, sind wir hier immerhin schon bei 130 Millionen. Das heißt, der hier kann so ungefähr 6 Exome, nochmal zur Erinnerung, das Exom sind die kodierenden Bereiche auf dem Genom. Wenn man dann die noch größeren nimmt, sind wir hier irgendwo dann tatsächlich schon bei Populationsgenomen Das sind solche Sachen, die Craig Venter auf seiner Yacht hat, wenn er neue Gene sucht. Und ich möchte Ihnen jetzt mal das Geheimnis eigentlich oder eins der Geheimnisse vorstellen. Das habe ich mich einfach, auch mal mitgebracht. Und zwar, das Geheimnis ist unter anderem das hier. Und das zeige ich Ihnen mal. Ich habe Ihnen einfach mal zwei Stück mitgebracht. Das ist das Herzstück vom Next Generation Sequencer, wo Sie mal eben 25 Millionen Sequenzierungen machen können und in der größten Ordnung von mehreren Gigabasen tatsächlich auch die dazugehörigen Sequenzierungen machen können. Und das wäre jetzt mal so ein bisschen rausvergrößert, hier so der MySeq. Und was der Trick ist, es wird vorher die Sequenzen, die ich also analysieren möchte, werden aus dem Gesamtgenom herausgefischt. Das macht man zum Beispiel auch über diese kleinen Sonden. Und das, was ich Ihnen gerade zur Ansicht gegeben habe, dieses kleine Herzstück ist eigentlich das, was das Ganze auch ausmacht. Weil hier findet die sogenannte Bridge-PCR, das ist also so eine Brücken-PCR, wie man hier sieht. Das sind so auch diese Fängersequenzen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, sind also auch hier wieder zu finden auf dieser kleinen Flowcell. Und das heißt also, ich kann zum Beispiel, wir haben heute nochmal in der Pathologie zum Beispiel, ist ein neues Gerät vorgestellt worden, da sind aber auch diese Flowcells drin. Und wie gesagt, das ist halt eben der Trick, diese Brücken-PCR, sodass man dann also sogenannte klonale Cluster erstellt. Das heißt also, hier in einem Cluster ist eine und dieselbe Sequenz drin. Und was dann ebenfalls auf dieser Flowcell passiert, ist, dass man dann die dazugehörigen Nukleotide wieder dazu gibt, T, G, C und so weiter. Und man dann auf der Flowcell guckt, wo es leuchtet. Vielleicht ganz witzig, der derzeit reichste Physiker auf diesem Planeten hat ein Programm geschrieben, um nämlich genau hier diese Oberflächen abchecken zu können. Das ist insofern ganz witzig, weil der Mann kommt eigentlich aus der Astrophysik. Das heißt, der wollte neue Sterne und neue Sterne letztendlich entdecken. Und dieses Programm hat man dann genommen, um auch hier diese Flowcells zu screenen. Also wirklich schon ein bisschen abgefahren. Das heißt, alles passiert auf dieser Flowcell und dieses Gerät tut eigentlich nichts anderes großartig als Fotos machen, nämlich die sogenannten Images hier von dieser Zelloberfläche. Und aus diesen Fotos, das heißt also, wo diese einzelnen Punkte leuchten, da das zeitlich versetzt ist, das heißt, werden dann also die Bausteine zugegeben, man schaut dann, wo die eingebaut werden, macht ein Foto davon und legt es ab. Das passiert jetzt natürlich nicht einmal, dann wird natürlich erstmal gewaschen und wird dann abgedaut, das heißt also der Farbstoff wird abgedaut und damit ist die Bindungsstelle wieder frei. Es kann die nächste Rutsche kommen, es wird wieder ein Foto gemacht und so baut sich langsam aber sicher eine Sequenz auf. Und in der Folge passiert dann eine Gesamtzusammenstellung. Das sind Berechnungen, die auch heute noch mehrere Stunden auf unseren Rechnern dauern. Und man hat einfach, damit so eine Vorstellung davon haben, es dauert ungefähr 3 Tage, so eine Library-Prep zu machen. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass eine Herstellerfirma das auf einen Tag reduziert hat. Und ein so ein Run hier auf so ein Gerät, der dauert irgendwas zwischen einem Tag und ungefähr 38 Stunden. Wozu kann man das machen? Man kann einmal solche PCR-Produkte, sogenannte Long-Range-PCRs, bis 80 kb analysieren. Das wird gerne gemacht bei der HLA-Typisierung. Dann natürlich Virus- und Bakteriengenome, zum Beispiel in der HIV-Diagnostik, aber auch in der Hygiene mit resistenten Krankenhauskeimen wird das benutzt. Der Professor Mellmann benutzt also ein noch größeres Gerät als das, was ich gerade vorgestellt habe, um die Krankenhauskeime zu analysieren. Dann das, was wir vor allen Dingen machen, ist die Panel-Diagnostik. Wir arbeiten hier ganz eng zusammen mit der Neurogenetik. Die Humangenetik hat vor allen Dingen auch hier nur mal als Beispiel hereditäre Mammakarzinome, es sind so 40 Gene, die analysieren. Unsere Molekularpathologen haben sogenannte Cancer Panel, das sind therapierelevante Analysen, die laufen, um zu gucken, bei welchen Mutationen welche Therapien am besten wirken. Dann die Exomsequenzierung, das wird auch gerne in der Humangenetik gemacht und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir demnächst in absehbarer Zeit, so in 3-4 Jahren, nur noch Exome analysieren, weil die Preise auch deutlich geringer worden sind. Das heißt also, für so eine Exomsequenzierung sind wir derzeit bei 600, 700, vielleicht 800 Euro, je nachdem, wie viele Patienten da drauf sind. Und die Genomsequenzierung, wenn man also wirklich alles macht, sind wir auch schon in der Größenordnung, je nachdem, auf was für ein Analyzer man ist, um die 1000 Euro. Das Hauptproblem, was wir eigentlich immer haben, ist, diese riesigen Datenmengen auszuwerten. Und ich gehöre zu den Menschen, die solche Analysen auch durchführen. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie da zum Beispiel in der Neurogenetik 500 Gene haben, oder wir haben auch schon bis zu 4800 gemacht, da die Mutation zu finden, die krank oder auch schwer krank macht, zu finden, ist nicht unbedingt immer einfach. So, das heißt, man findet also eine ganze Reihe an Varianten. Also die zu finden ist nicht das Problem, das kriegen wir hin. Man hat dann riesige Listen, wo drauf steht, oh, das sind die und die Mutationen haben wir gefunden. Und da muss man halt eben beurteilen. Und das läuft derzeit tatsächlich noch über unser eigenes Gehirn. Das heißt, wir müssen nämlich beurteilen, ob das, was wir da gefunden haben, krankheitsverursachend ist, ja oder nein. Deshalb gibt es zum einen Varianten, die sind nicht pathogen, haben also keine klinische Relevanz, die finden wir natürlich auch. Dann gibt es welche, die wahrscheinlich nicht pathogen sind, also von geringer klinischer Signifikanz sind. Das sind also vor allen Dingen solche Polymorphismen oder auch häufige Mutationen, die viele wir mit uns rumtragen und die häufig aber auch einen Aminosäureaustausch machen, aber keiner weiß so genau, was es macht. Wenn die sehr häufig sind, ist es relativ einfach, die werden voraussichtlich nichts machen. Dann gibt es die Kategorie, die uns den meisten Ärger macht. Das sind Mutationen unklarer klinischer Signifikanz und Relevanz. Das sind Mutationen mit geringer Auswirkung auf die Funktionalität, aber es gibt leider auch sogenannte Low-Penetrance-Gene. Das ist etwas, was wir zum Beispiel auch bei den Fiebersyndromen wiederfinden. Das sind also relativ häufige Sachen, wo die Umwelt auch noch eine Rolle spielt. Es wird zum Beispiel diskutiert, ob eine EBV-Infektion dann solche Sachen auslösen kann. Da ist man also dann in der Interaktion zwischen Genomik und eigentlich das, was sich Umwelt nennt. Das sind die, die wir persönlich gerne finden, die, sagen wir mal so, wo man dann also auch direkt weiß, was diese Mutationen bedeuten. Das sind also wahrscheinlich für die Erkrankung ursächliche Mutationen mit der Veränderung und Funktionalität des Proteins. Dann gibt es noch die härteste Kategorie, Mutationsnachweis mit klarer klinischer Relevanz oder Signifikanz. Das sind also ursächliche Mutationen mit starken Auswirkungen auf die Funktion und den Funktionsverlust des Proteins. Zum Beispiel Stopp-Codone, es sind dann zum Beispiel auch Splice-Sites weg. Sie werden also ebenfalls mitsequenziert. Und so wird danach, wir haben dann natürlich Programme, Datenbanken, die ich schon angesprochen habe, aber auch sowas wie Vorhersageprogramme, weil wir finden eine ganze Reihe an Mutationen, die bis heute noch kein Mensch gefunden hat. Die müssen wir trotzdem beurteilen. Und dann natürlich einschlägige Fachliteratur, weil was heute unbekannt ist, kann morgen schon bekannt sein. Jetzt möchte ich abschließen, ein paar Minuten habe ich noch, Ihnen nochmal eine andere Methodik vorstellen. Moment. Das war früher so ungefähr das Beeindruckendste, was ich zeigen konnte. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, weil das ist ein Snip-Chip. Ja, natürlich, gerne. Danke. Und ich zeige Ihnen auch jetzt gleich, was das bedeuten soll. Sieht so ähnlich aus wie das hier, ein Stück Plastik mit so einem kleinen Fenster drin. Und das ist auch hier wiederum das Geheimnis, wie man im großen Stile sogenannte SNPs oder auch Mutationen analysieren kann. Und worauf ich hinaus will, ist, beide gehören zum Homo sapiens. Aber man sieht einen gewissen Unterschied, sage ich jetzt mal. Das heißt also, beide gehören unserer Spezies an. Und worauf ich hinaus will, ist, dass das menschliche Genom, ich hatte es ja gesagt, ungefähr 3,2 Milliarden Basen hat. Und wir haben derzeit bekannt, Zahl steigt, 38 Millionen Einzelpolymorphismen. Dann haben wir nochmal on top 1,4 Millionen kurze Insertionen und Deletionen, sowie etwa 14.000 große Deletionen. Und 90% der genetischen Unterschiede finden sich in etwa diesen 60.000 SNPs. Und das heißt also, irgendeiner dieser SNPs oder vielleicht mehrere haben den Unterschied, wenn man mal davon absieht, männlich-weiblich, dazu geführt, dass also man dann also auch unterschiedlich aussieht. Aber diese SNPs hat man bald über ein Jahrzehnt auch benutzt, um Studien zu machen. Und ich zeige Ihnen also hier jetzt mal solche Snipchips. Sie erkennen den hier oben wieder. Und Und auch hier dieses kleine Fenster, mal rausvergrößert, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Expressionschip. Das heißt also, mit solchen Chips können Sie auch alle mRNAs analysieren. Das heißt also auch gucken, wie häufig ein Gen abgelesen wird. Und der Trick ist, auch hier, Sie werden es kaum glauben, auch die sind wieder bespattert mit den entsprechenden Referenzsequenzen. Und wenn ich jetzt mal eine Probe drauf packe, die, oh Zauber, oh Wunder, wieder fluoreszenz markiert ist, matchen die oder matchen halt eben nicht entsprechend ihrer Sequenz. Wenn ich dann Folgendes tue, Moment, das ist heute ein bisschen... Na, jetzt tut das. Das heißt, was mache ich? Ich habe eine Probenvorbereitung, dann werden die hier auf diesen Chip geladen, werden hybridisiert, auf die Oberflächen hybridisiert, dann wird natürlich wieder gewaschen, das hat man in diesen Waschstationen gemacht und dann natürlich auch entsprechend angefärbt mit den entsprechenden Fluoreszenzmarkern. Man hatte dann einen Scanner, hat das Ganze ausgewertet, hier sehen Sie auch nochmal diese Oberfläche und was danach kam, war eine extrem aufwendige Datenanalyse. Ich zeige Ihnen das mal an einer Studie, die bei uns im Institut durchgeführt worden ist. Da ging es um kardiovaskuläre Risikomarker und Sie haben vielleicht von der PROCAM-Studie gehört, wo also im großen Stil im ganzen Ruhrgebiet und add-on entsprechende Patienten, Proben gesammelt worden sind, also somit so die, da fing es an, so auch mit Biobanking im größeren Stil. Und man hat also dann, ist ja also hergegangen und hat also dann mit diesen 500K-Chips, hat man also gesunde, also Cases und Controls, also Erkrankte und Nicht-Erkrankte miteinander verglichen. Und ausgehend von diesen dann 536.000 SNPs, die da drauf sind, ich glaube, ich habe Ihnen einen mitgebracht, mittlerweile mit 1 Million, wir können also zeitgleich 1 Million oder in diesem Fall 500.000 dieser Einzelsnips analysiert werden. Dann hat man dann entsprechende etwas kleinere Chips noch benutzt, um das also auch zu validieren, wo man also dann ganz gezielt geguckt hat, nachdem man hier die analysiert hat, welche könnten es denn sein. Und ist dann hinterher rangegangen und hat dann aus diesem Riesenkollektiv sogenannte TECMEN oder Realtime-PCR auf diese SNPs gemacht. Das heißt also, ausgehend von diesen über 500.000 ist man dann runtergekommen hier bei der Verifikation und am Ende sind tatsächlich 3 von diesen SNPs als Risikomarker übergeblieben. Und so oder ähnlich sind dann diese sogenannten Assoziationsstudien durchgeführt worden. Worauf man hinaus wollte, war eigentlich das hier, dass man hinterher so eine Art Risk-Kalkulator hat. Das heißt also, Sie hier sehen hier, das finden Sie im Internet auch, wenn Sie da Risk-Kalkulator für Cardiovascular oder so etwas eingeben, da haben Sie hier LDL, HDL, sind Sie Raucher, haben Sie Diabetes und so weiter. Und das wollte man natürlich auch gerne für die Genetik haben. Ja, und da sieht man also hier mal so ein, das hat man also in früheren Jahren tatsächlich auch, wie soll man sagen, angeboten. Das ist also historisch. Heutzutage hat man sowas im Netz und fertig. Genau, das ist es. Die Medizin des 21. Jahrhunderts macht nicht mehr Diagnose und Therapie, sondern nur noch Vorhersage und Vorbeugen. Wie man hier schon in den Sternen deutlich sieht, der ist sehr euphorisch. Das ist genau das Gegenteil, das wird doch nie was. Die meisten Risikofaktoren sagen überhaupt nichts aus. Vorhersagen führen nur ganz selten zu einer effektiven Vorbeugung. Ich würde mal sagen, die Wahrheit befindet sich hier irgendwo in der Mitte. Und ich möchte Ihnen jetzt als letzte beide Dias mal einmal ganz kurz noch was zur tatsächlich real existenten molekularen Routinediagnostik zeigen. Zum Beispiel im Bereich Hypercholesterinämie haben wir also hier zum Beispiel Realtime-PCRs, die ich Ihnen vorgestellt habe, aber auch Sequenzierung vom LDL-Rezeptor, wie hier. Dann so klassische Erkrankungen wie Hämochromatose, eine Eisenspeichererkrankung, sogenannte HFE-Gen, Morbus Wilson. Hier, das hat man früher also auch sequenziert, mittlerweile macht man das auch mit NGS. Das sind die Sachen hier zum Beispiel aus der Humangenetik, wo also hier ursprünglich Brustkrebs, also BRCA 1 und 2, das sind die sogenannten Brustkrebsgene 1 und 2 analysiert worden sind. Mittlerweile hat man an die 40. Hier haben wir MEN2A und B, das heißt also auch familiäre Schilddrüsenkarzinom. dass das, was wir nach wie vor klassisch mit Sequenzierung machen, Proto-Onkogen-Sequenzierung, dann der Bereich Pharmakogenetik und wenn ich hier gleich aus der Vorlesung komme, werde ich hier mir auch dann die HIV-Infektion, nämlich die HIV-Sequenzierung anschauen. Das heißt, da geht es darum, passt die HIV-Therapie noch oder muss halt eben umgestellt werden. Das ist auch eine ganz praktische Anwendung, die wir auch schon eigentlich seit über 10 Jahren, ja, bald schon 20 Jahre machen. Das ist wirklich das Letzte, versprochen, eine Minute habe ich, glaube ich, noch, ja, so ganz knapp. Das wäre der Anforderungsschein. Das heißt also, auch solche Diagnostik ist anforderbar, aber anders, als Sie das von den anderen klinischen Chemie oder Ähnlichen kennen, gibt es hier noch diese Rückseite. Warum haben wir das gemacht? Weil wir die Kliniker ärgern wollen. Nein, natürlich nicht, sondern weil es ein Gendiagnostikgesetz seit dem 01.02.2010 gibt und da sind wir verpflichtet, die Einverständniserklärung des Patienten einzuholen. Was soll das Ganze? Vielleicht ganz kurz erklärt. Dieses Gesetz soll verhindern, dass Patientendaten, nicht gut behandelt werden, beziehungsweise, ich mache Next Generation Sequencing, da sind ja die ganzen Risikofaktoren drin und ich sage es jetzt mal bösartig, gibt das an Versicherungen. Und da wundert sich der Mensch hinterher, dass er für sein Häuschen keine Lebensversicherung mehr abzuschließen bekommt, weil man da drin stehen hat, er hat ein erhöhtes Risiko, um zum Beispiel einen Schlaganfall zu bekommen, um einen Herzinfarkt zu bekommen oder aber auch Krebs zu bekommen. Deshalb ist der Gesetzgeber hergegangen und hat gesagt, Leute, erstmal, da gibt es ganz strenge Regeln und einer der Hauptregeln ist, dass der Patient eine Einverständniserklärung hat und es darf eigentlich auch nur dem anfordernden Arzt übermittelt werden. Aber das so als Abschluss, hier nochmal so eine Übersicht. Wie gesagt, also finden Sie eine ganze Reihe auch an den Sachen wieder, die ich vorgestellt habe. Hier Zytochrome, da ist das Red-Proto-Onkogen, hier ist zum Beispiel auch Heil-A-Typisierung und lassen Sie es einfach nochmal auf sich wirken, Anforderungsschein 6.1 hier im Zentrallabor und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und schön, dass Sie hier waren.